Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Tag nach der Wahl von Christian Wulff zum Bundespräsidenten schwelt in der Koalition eine Führungskrise. Die unerwartet hohe Zahl von Gegenstimmen in den ersten Wahlgängen wird von vielen Beobachtern als Schlappe der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel ausgelegt. Sie erklärte ebenso wie FDP-Chef Westerwelle, entscheidend sei das Endergebnis. CSU-Chef Seehofer verlangte dagegen mehr Führung. CDU-Generalsekretär Gröhe rief die Koalition zur Geschlossenheit auf.
Der neue Präsident. Morgen wird er vereidigt. Fotografen und Kameraleuten kann Christian Wulff nun nicht mehr entgehen. Dass er gestern erst im dritten Wahlgang gekürt wurde, das belastet ihn nicht.
Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es im ersten Wahlgang klappen können. Aber entscheidend war unter dem Strich das Ergebnis und diese Fairness in dem Wettstreit, dass einfach viele Menschen auch wieder für Politik begeistert wurden, sich für Politik interessiert haben, das Ergebnis wissen wollten.
Gestern war es erst um 21.15 Uhr klar, Christian Wulff ist gewählt. Riesenerleichterung bei der Koalition. Der eigene Kandidat hat am Ende doch die absolute Mehrheit erreicht. In den beiden Wahlgängen zuvor hatten bis zu 44 schwarz-gelbe Stimmen gefehlt. Kein Problem, hieß es heute bei der FDP. Drei Wahlgänge seien doch normal.
Gestern haben alle mal spekulieren dürfen, woran es gelegen hat. Heute haben wir einen guten Bundespräsidenten. Und heute haben wir die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 1992. Das ist das, was zählt.
Deutliche Selbstkritik dagegen bei der CDU-Führung. Der Generalsekretär will zwar nicht nach den Abweichlern fahnden, die Partei müsse aber den Unmut, der sich in ihrer Stimmabgabe gezeigt habe, ernst nehmen.
Ich glaube, es war Unmut, der vor allen Dingen auch auf die Arbeit der Koalition zielt, dass die Streitereien, die unnötigen, die es da in der Vergangenheit gegeben hat, ich glaube nicht, dass es richtig ist, diese personell einfach nur an der Bundeskanzlerin festzumachen. In einer demokratischen Partei, in einer Koalition ist politische Führung Mannschaftsspiel. Wir alle sind gefordert.
Nach den zwei verpatzten Wahlgängen werden auch die Appelle aus den CDU-Landesverbänden wieder drängender, dass die Berliner Koalition endlich ihre Hausaufgaben machen solle.
Wir müssen letztendlich die drei Vorsitzenden der Partei auffordern, die Sommerpause zu nutzen, um miteinander einen Fahrplan zu vereinbaren, inhaltlich wie auch zeitlich, um diese Legislaturperiode auch für die Menschen spürbar in Deutschland als gestalterisch zu empfinden.
Die CSU ist sich sicher, dass es in ihren Reihen keine Abweichler gab. Klar sei aber, dass die Koalition an Vertrauen verloren habe.
Vertrauen stellen sie am ersten her nicht durch Absichtserklärungen, durch schöne Worte, sondern durch das Tun, Handeln, entscheiden.
Den parteipolitischen Alltag hat er hinter sich gelassen. Ab jetzt wird Christian Wulff das ganze Land repräsentieren.
Auch im Oppositionslager hat die Bundespräsidentenwahl Diskussionen ausgelöst. SPD und Grüne werfen der Linkspartei vor, sie habe letztlich einem CDU-Politiker in das höchste Staatsamt verholfen, anstatt für den Gegenkandidaten Gauck zu stimmen. Dadurch seien die Aussichten für Regierungsbündnisse geringer geworden. Die Linkspartei beklagte erneut, sie sei vor der Nominierung Gaucks nicht gefragt worden.
Einen Triumph konnte Joachim Gauck nicht feiern, wohl aber einen persönlichen und politischen Erfolg. Das nehmen auch die Grünen und die SPD für sich in Anspruch, die den Kandidaten ins Rennen geschickt hatten. Dass er das Amt nicht erringen konnte, daran ist aus ihrer Sicht allein die Linke schuld.
Die Linkspartei hat sich nur um ihren eigenen Laden gestern gekümmert. Sie hat überhaupt nicht gefragt, was ist gut für dieses Land, wo sind Chancen für Neubeginn, wo ist auch die Chance, diese Brücke zwischen Ost und West wirklich richtig zu bauen. Sie hat sich dem verweigert.
Ihre eigene Kandidatin Lucretia Jochimsen hatte die Linke im dritten Wahlgang zurückgezogen, verweigerte sich aber dem Wunsch von SPD und Grünen, für Joachim Gauck zu stimmen. Der sei unwählbar, so auch heute die Rechtfertigung.
Er hat eine rot-rot-grüne Regierung abgelehnt. Er hat die Auffassung vertreten, die Linke wäre nicht regierungsfähig. Er hat die Auffassung vertreten, wir wären in der europäischen Demokratie nicht angekommen. Er hat uns ja schon vorher als überflüssig bezeichnet.
Der SPD-Chef habe sich verzockt und den Kandidaten verheizt. Gabriel hält dagegen, das Verhalten der Linken sei dumm gewesen.
Dumm dort, wo die Linkspartei die Chance verpasst hat, endlich anzukommen und Schluss zu machen mit ihrer SED- und Stasi-Vergangenheit. Hätte sie den Aufklärer Joachim Gauck gewählt, wäre das ein Schlussstrich unter ihre Vergangenheit gewesen, der den Linken gut getan hätte und der Republik insgesamt.
Die Linke müsse klären, wer bei ihr das Sagen habe. Aber vorerst sei eine rot-rote Zusammenarbeit aus SPD-Sicht schlicht erledigt.
Zu den politischen Folgen der Bundespräsidentenwahl jetzt live aus Berlin Reinhard Becker.
Wohl nie zuvor hat die Wahl eines Bundespräsidenten nachhaltigere Spuren in der deutschen Parteienlandschaft hinterlassen. Dass die Linken sich im dritten Wahlgang enthalten haben, gilt als klares Zeichen, dass das rot-rot-grüne Projekt erstmal auf Eis liegt. Und die Koalitionsparteien üben sich heute vor allem in Schadensbegrenzung. Ein normaler demokratischer Vorgang seien die drei Wahlgänge, heißt es bei Union und FDP. Das gegenseitige Misstrauen ist aber eher gewachsen. Und ein Brief des CDU-Generalsekretärs an alle Parteimitglieder spricht heute von schwierigen Zeiten, fordert ein Zusammenstehen ein. Für die Kanzlerin bleibt es wohl schwer, mit dieser Regierung drängende Probleme wie die Gesundheitsreform zu lösen. Aus Berlin zurück nach Hamburg.
Der neu gewählte Bundespräsident stellt sich um 21.45 Uhr im Ersten den Fragen von Thomas Baumann und Ulrich Deppendorf. Hintergründe und Interviews zur Wahl finden Sie unter tagesschau.de. In Hannover ging die Wahl des neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten heute glatt vonstatten. Der Landtag wählte David McAllister mit der Mehrheit der Koalition aus CDU und FDP zum Nachfolger von Christian Wulff als Regierungschef.
Noch bevor er vereidigt ist, sitzt er schon auf der Regierungsbank und muss prompt nochmal zurück zum alten Platz. David McAllister, Niedersachsens neuer Ministerpräsident. Zielstrebig und rasant, sowie seine politische Karriere. Fraktionsvorsitzender, CDU-Landeschef, jetzt Ministerpräsident. Der Politiker mit schottischen Wurzeln bekam 80 von 148 Stimmen. Mit 39 Jahren ist David McAllister der jüngste Landesregierungschef in Deutschland. Seine Botschaft heute, es bleibt beim bisherigen Kurs, das Ziel, Neuverschuldung auf Null bringen.
Die große Belastung des Landeshaushalts sind die öffentlichen Personalkassen. Wir wissen, dass wir die Haushaltsprobleme ohne weiteren Personalabbau im Landesdienst werden nicht lösen können.
Die neuen Minister der Regierung McAllister sind die alten der Regierung Wulff. Der Vorwurf der Opposition, auch inhaltlich bleibe alles beim Alten, trotz des neuen Mannes an der Spitze.
Ich möchte Sie an das Streichen des Landesblindengeldes erinnern. Ich möchte Sie an das Totalerrichtungsverbot für Gesamtschulen erinnern. Ich möchte Sie an die Massenproteste von Schülerinnen, Eltern und Lehrern erinnern. Und ich möchte Sie auch an die zahlreichen Verfassungsbrüche im Rahmen der Haushaltsgesetze und der Innenpolitik erinnern.
Die erste Bewährungsprobe für das Kabinett McAllister, die Haushaltsklausur Anfang August. Dann sollen alle Ausgaben des Landes nochmals auf den Prüfstand.
Die Koalition sucht bei der geplanten Gesundheitsreform weiter nach einer Lösung. Die Partei- und Fraktionschefs von Union und FDP trafen sich heute im Kanzleramt mit Gesundheitsminister Rösler. Dabei ging es um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Im kommenden Jahr droht ihnen ein Milliardenloch. Jetzt sind Zusatzbeiträge für die Versicherten im Gespräch.
Jetzt soll Tempo in die Verhandlungen kommen. Spitzentreffen im Kanzleramt zur Gesundheitsreform. Die Kanzlerin nimmt sich des ewigen Streitthemas persönlich an und deswegen lädt sie alle Partei- und Fraktionsvorsitzenden ein, einschließlich des Gesundheitsministers. Der gibt sich zuversichtlich.
Es ist klar, dass wir auf der einen Seite Sparmaßnahmen brauchen, auch schon für 2011. Aber ebenso klar ist es, dass es durch reine Kürzungsrunden nicht besser werden kann. Damit werden die strukturellen Probleme im deutschen Gesundheitswesen nicht gelöst. Und deswegen müssen wir uns auch an die strukturellen Veränderungen machen.
Strukturelle Veränderungen, das heißt, wie viele finanzielle Belastungen kommen künftig auf die Versicherten zusätzlich zu? Denn im kommenden Jahr droht ein Defizit von 11 Milliarden Euro. Einsparungen allein und Steuerzuschüsse können das nicht ausgleichen. Diskutiert wird die Erhöhung der Zusatzbeiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen und auch ein Modell, wonach diese nach dem Einkommen gestaffelt werden sollen. Untere Einkommen 1% des Haushaltseinkommens, höhere bis zu 2,5%. Viele offene Fragen hat die CSU.
Wie kann man einen Strukturausgleich der unterschiedlichen Versicherungen mit ihren unterschiedlichen, auch Versicherten mit unterschiedlichen Einkommensstrukturen schaffen?
Morgen werden die Verhandlungen fortgesetzt.
Was Gesundheitsminister Rösler in 8 Monaten Amtszeit nicht gelang, will die Kanzlerin in einem 2-tägigen Verhandlungsmarathon erreichen. Das Ziel ist ehrgeizig. Bis zur parlamentarischen Sommerpause in der kommenden Woche soll ein Eckpunktepapier vorliegen. Und sie muss den Streit zwischen FDP und CSU beenden.
Mehrere tausend Menschen haben mit einem Sternmarsch gegen die geplante Schließung des Medizinstudiengangs an der Lübecker Universität protestiert. Von vier Sammelplätzen aus zogen sie in die Innenstadt, wo sie Blumen niederlegten. Am Abend soll dort eine Podiumsdiskussion stattfinden. Kritiker der schwarz-gelben Sparpläne befürchten negative Folgen, nicht nur für die Hochschule, sondern für den gesamten Wirtschaftsstandort Lübeck. Der neue NATO-Kommandeur für Afghanistan, Petraeus, will die Einsatzregeln seines Vorgängers McChrystal beibehalten. Auch er wolle alles daran setzen, dass bei NATO-Luftangriffen keine Zivilisten getötet werden, sagte Petraeus im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Das dürfe aber nicht auf Kosten der Sicherheit der eigenen Soldaten geschehen. Erst am Sonntag waren vier norwegische NATO-Soldaten durch einen Sprengsatz getötet worden.
Mit einem Ehrenspalier gedachten die Soldaten am frühen Morgen der vier getöteten Norweger, die am vergangenen Sonntag einem Sprengstoffanschlag zum Opfer gefallen waren. Der Juni ist für die internationalen Truppen der verlustreichste Monat seit Beginn des Afghanistan-Einsatzes Ende 2001. Doch der Kampf gehe weiter, betonte die norwegische Verteidigungsministerin in der Andacht für die vier Gefallenen. Die Soldaten riskieren ihr Leben, um die afghanische Bevölkerung zu beschützen, ihnen dabei zu helfen, ihr Land aufzubauen und den internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Während die US-Offensive in Kandahar nicht recht in Gang kommt, hat vor wenigen Tagen eine militärische Aktion der afghanischen Armee mit Unterstützung der Bundeswehr begonnen.
Ich möchte jetzt eine Operation weiter zu Ende führen, die gerade angefangen hat, die sich mit einem Raum, den wir als sehr kritisch sehen, ansehen, im Großraum Kunduz. Wir werden uns dann ganz intensiv um die Wahlen kümmern müssen. Und ich muss sagen, meine Absicht ist es, die Winterpause nicht zur Pause werden zu lassen, sondern den Winter zu nutzen, um weiter Terrain zu nehmen und auch zu halten.
Die Zeit drängt, denn die Angriffe der Taliban mehren sich. Erst gestern hatten die Aufständischen erneut im Osten des Landes einen Stützpunkt der NATO angegriffen. Der neue Oberbefehlshaber Petraeus hat viel Arbeit vor sich und wenig Zeit. Denn ab Juli kommenden Jahres wollen die USA damit beginnen, ihre Truppen abzuziehen. Bis dahin soll der hochdekorierte General in Afghanistan die Wende bringen. Am Sonntag tritt er in Kabul an und will dort seine Strategie erläutern.
Heute vor 20 Jahren trat die deutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft. Mit ihr wurde in der DDR die D-Mark eingeführt, 3 Monate vor der Wiedervereinigung. Bundesfinanzminister Schäuble würdigte die Währungsunion als wichtigen Schritt. Er erinnerte daran, dass damit die letzten innerdeutschen Grenzkontrollen weggefallen waren.
D-Mark-Umtausch. Noch immer wechselt die Bundesbank täglich D-Mark gegen Euro. Doch Andreas Marek muss bei Umtausch vor allem an den 1. Juli 1990 denken. Er war damals in Halle für die Umsetzung der Währungsunion zuständig. Eine spannende Zeit.
Dass man da quasi auch mit Wegbereiter ist, vielleicht für ein gesamtes Deutschland, für eine Einheit, dessen war ich mir bewusst.
Herbst 89, die DDR-Wirtschaft liegt am Boden. Täglich siedeln 2000 Ostdeutsche in den Westen um, vor allem junge Fachkräfte. Dort locken hohe Löhne für harte Währung, die D-Mark. Begeisterter Empfang für Helmut Kohl in Dresden. Der Bundeskanzler bietet DDR-Regierungschef Hans Motrow eine deutsch-deutsche Währungsunion an. Trotz der Bedenken von Fachleuten wie dem Vizepräsidenten der DDR-Staatsbank. Er warnt vor einem Umtauschkurs von 1:1, der schade der Wirtschaft. Doch Kanzler Kohl lässt ihn abblitzen.
Habe ich die Zeit genutzt, um ihn aufzuklären, Zusammenhänge zu erläutern, anhand der Bilanz der Staatsbank. Und am Ende sagt er, ich bin Politiker, treffe politische Entscheidungen, Sie sind Wirtschaftler und andere, Sie werden schon lösen.
In der Nacht zum 1. Juli 1990, die Menschen jubeln über die D-Mark. Doch für die Industrie beginnt der Abstieg. Keiner will mehr Ostprodukte kaufen und viele marode Betriebe können mit der modernen Westwirtschaft nicht mithalten. Die alte Währung wird über Nacht wertlos, das Ende der DDR-Mark im Schmelzofen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 2. Juli.
An der westlichen Seite des Hochs über Mitteleuropa strömt heiße Luft zu uns. Am Samstag erreicht die Hitze mit Werten um 36 Grad ihren Höhepunkt. Dann muss zum Teil mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Nachdem letzte Schauer in der Nacht abgeklungen sind, bleibt es trocken. Dabei ist es klar oder nur locker bewölkt. Am Tag überall viel Sonne, ab und an ein paar Wolken, über dem Schwarzwald, an den Alpen und ganz im Westen einzelne kräftige Hitzegewitter. An der See weht der Wind schwach bis mäßig, sonst meist nur schwach. Heute Nacht Werte zwischen 19 und 12 Grad, am Tag 26 Grad an der Ostsee und stellenweise bis 35 Grad am Rhein. Auch am Samstag ist es meist sonnig. Ab dem Nachmittag bilden sich in der Westhälfte einige Schauer und Gewitter, die unwetterartig ausfallen können. Am Sonntag, vor allem in der Südosthälfte, Gewitterschauer, sonst setzt sich wieder meist die Sonne durch. Am Montag teils Sonne, teils Wolken und einzelne Gewitterschauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen mit Tom Buro heute um 22.30 Uhr. Darin Scherbenhaufen, Schwarz-Gelb und die verkorkste Präsidentenwahl und ewiger Mythos, das kurze Leben des Jim Morrison.